Guten Morgen. Ja, dafür ist Gottesdienst da, die Ketten zu Jesus wieder zu stellen, die Verbindung wieder enger zu knüpfen, sich Kraft zu holen. Nicht, damit man danach sagen kann, ja, ich war ja jetzt im Gottesdienst, jetzt steht ja die Beziehung wieder, sondern Kraft zu holen, damit es weitergeht, damit man in den Alltag wieder reingehen kann und das, was man sich bei Gott geholt hat, sich im Alltag oder im Alltag wirken lassen kann und an andere weitergeben kann. Gut, dass er versprochen hat, da zu sein und uns auszustatten. Ich habe, als ich eben vorne saß, gedacht, ach, irgendwie ist das in fast allen Gemeinden so. Die erste Reihe oder die ersten zwei Reihen sind leer. Hängt, glaube ich, nicht nur mit der Urlaubszeit zusammen, haben wir meistens. Meistens finde ich es ganz schade, weil wenn ich dann hier stehe, ist so ein weiter Abstand. Heute Morgen habe ich gedacht, hat auch seine Vorteile. Bei mir gab es heute Morgen so viel, was mich irgendwie abgelenkt hat schon. So die schöne Deko, die wir hier haben, die Blumen, die riechen so intensiv, die habe ich vorne in der ersten Reihe gerochen. Ich habe erst gedacht, hat Karl-Heinz Zickler irgendwie so einen floralen Duft aufgelegt heute. Aber ich glaube, das waren die hier. Toll, dass wir da immer wieder Menschen haben, die sich um sowas kümmern, die überhaupt so Blumen kennen und haben. Ich wäre da völlig überfordert. Und die dann auch mitbringen und hinstellen. Oder hier vorne zum Beispiel, was da an Kabeln so liegt, da muss man ja auch wissen, wo kommt das überhaupt rein? Und also ich habe immer gedacht, ich hätte eine lange Leitung, aber hier vorne die Leitung, die ist noch viel länger. Und ich glaube, da hat jede Schlaufe im Kabel so seinen Sinn. nee, sagen die Musiker. Doch, ganz bestimmt. Und das muss man auch wissen, wo welcher Bogen gelegt werden muss. Also toll, dass sich viele Leute auf unterschiedliche Weise einbringen bei uns. Und dass man mit all seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Unfähigkeiten bei uns und bei Gott sein darf. Einheit, wurde eben schon gesagt, ist das Thema. Um Einheit und um Vielfalt ging es auch diesen Januar in der Allianz Gebetswoche. Einige von euch waren bestimmt bei der einen oder anderen Veranstaltung oder haben da was von mitbekommen. Insbesondere ging es da um die Einheit. Nämlich die Einheit in Christus, in Jesus, auch über unterschiedliche Gemeindeformen und Meinungen in Einzelthemen hinaus. Das Thema der ganzen Woche, das hieß Einheit, Leben, Lernen. Ich finde, das Wort Lernen zeigt ja immer so ein bisschen an, dass es noch nicht Können heißt. Also es zeigt, dass wir uns manchmal gar nicht so leicht damit tun. Wir müssen das lernen und wir können das lernen, gemeinsam. Miteinander und voneinander. Und ich freue mich immer wieder, dass wir ja diese Einheit in der Evangelischen Allianz in Kiel auf eine ganz besondere Weise immer wieder erleben dürfen. Die Evangelische Allianz, da arbeiten ja ganz verschiedene Gemeinden und Werke zusammen. Um die 20 verschiedenen Gruppen sind das. Und das ist wirklich toll, was da für eine Gemeinschaft zwischen den Leuten, zwischen den unterschiedlichen Gemeinden herrscht. Das ist nicht selbstverständlich. Alle sind da so ein bisschen anders. Jede Gemeinde hat ihren eigenen Stil, ihre eigene Art, manchmal auch bei einem Thema ihre eigene Meinung. Aber was für eine tolle Vielfalt haben wir da. Wie toll und wie spannend ist es da, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Was gibt es denn da in Kiel noch für Gemeinden? Wie schön, voneinander zu lernen und miteinander auf dem Weg zu sein. Aber in dieser Vielfalt haben wir auch Gemeinsamkeiten. Sonst würde es ja diese Zusammenarbeit in der Allianz gar nicht geben. Und ich finde es so wertvoll, wenn wir diese Gemeinsamkeiten über Gemeindegrenzen hinweg, zum Beispiel beim Kieler Woche-Gottesdienst, der jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, dieser Allianz-Gottesdienst im Hiroshima-Park, wenn wir da diese Einheit auch nach außen zeigen oder eben in der Allianz-Gebetswoche, die ich eben angesprochen habe. Aktionen wie das Kanzelkarussell, also wo wir die Prediger wechseln und durch die Gemeinden rotieren oder der gemeinsame Abschlussgottesdienst. So gemeindeübergreifende Veranstaltungen, die nach innen, aber eben auch nach außen zeigen, dass wir was gemeinsam haben. Einheit, dass wir eine gemeinsame Basis haben. Oder wie gesagt, der Allianz-Gottesdienst vor 3 Wochen, der leider parallel stattfand zu dem Jahresfest unseres Verbandes in Trappenkamp. Aber dieses Jahresfest, das hat ja auch ein Stück weit Einheit gezeigt, Verbundenheit zwischen den Gemeinschaften in Schleswig-Holstein. Ich glaube, 15 Stück oder 17 Stück haben wir da. Einheit und Vielfalt gibt es aber auch innerhalb einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft. Was für eine tolle Vielfalt von Menschen oder von Begabungen. Ich habe eben schon einige aufgezählt, die Deko hier zu machen. Wenn ich Deko machen würde, ich glaube, da würden sich viele nicht freuen. Ich freue mich über die Deko, die wir oft hier haben. Oder die Vielfalt von Vorlieben, die wir auch hier haben. Vielfalt von Lebensstilen und von Meinungen kann man entdecken, wenn man sich mal etwas intensiver und offener mit den Menschen hier im Raum beschäftigt und auseinandersetzt, mal zuhört. In der Predigt letzte Woche habe ich von dem ganz normalen, bunten Haufen Gottesdienstbesucher gesprochen, der hier sitzt. Nehmen wir diese Vielfalt als störend wahr, weil sie manchmal anstrengt, weil sie ständig Kompromisse nötig macht? Oder sehen wir sie als Chance? Als Chance, um unsere Einheit nicht langweilig werden zu lassen, als Chance, um sich zu ergänzen, voneinander und miteinander eben zu lernen. Wenn wir uns die Besucher unseres Gottesdienstes ansehen, da fehlen aber auch ganze Generationen fast vollständig, finde ich manchmal. Wo sind die denn eigentlich? War denen hier zu viel Vielfalt oder zu viel Einheit? Ich glaube, es würde sich lohnen, da auch mal drüber nachzudenken, aber das machen wir mal in einem anderen Gottesdienst. Das ist nicht Thema von heute. Heute heißt das Thema Einheit feiern. Das habe ich auch aus der Allianz Gebetswoche geklaut, die ich eben schon erwähnt habe. Und genauso geklaut aus der Woche habe ich auch den Predigttext, der steht heute in Epheser 4, eigentlich Verse 4 bis 6. Ich lese aber die Verse davor auch noch vor, also Epheser 4, Verse 1 bis 6, und ihr könnt an der Leinwand mitlesen. So ermahne ich euch nun, schreibt Paulus, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einheit. Das war ein ziemlich spezielles Thema bei den ersten Christen. Da gab es nämlich ziemlich viele gegenpolige Gruppen. Also das sind wir hier eine ziemlich homogene Masse, glaube ich. Da waren auf der einen Seite Judenchristen, also Menschen, die aus dem jüdischen Glauben kamen, aus eine jüdische Herkunft hatten und die jetzt Jesus als den Messias erkannt hatten, auf den sie schon immer gewartet hatten. Sie brachten ihre jüdische Prägung mit, ihr Wissen über die Geschichte Gottes mit Israel und die zahlreichen Gebote, die sie bisher immer eingehalten hatten, was wichtig war für sie. Jesus selbst war ja auch Jude. Und viele von ihnen gingen wie selbstverständlich davon aus, dass diese jüdische Glaubensbasis natürlich bestehen bliebe. Und die ganzen Formen und Regeln und Rituale, die damit zusammenhingen. Die christlichen Gedanken, also das, was Jesus vorgelebt hat, das kam noch obendrauf, also on top, oben dazu. Oder das, was Paulus gelehrt hatte. Da gab es auf der anderen Seite die andere Gruppe, den Gegenpol, die Heidenchristen. Die hatten vorher nichts mit dem Judentum zu tun. Sie hatten zum Beispiel griechische oder römische Wurzeln und sie wurden angesprochen von dieser christlichen Botschaft, von dem, was Jesus da erzählt und gelebt hatte. Und viele von ihnen, für viele von ihnen war zuerst mal nur das wichtig, dieses Christliche. Warum sollten sie die jüdischen Gebote wie Speisegebote oder Reinheitsgebote einhalten? Das Alte Testament, da hatten sie keinen Bezug zu, also das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Sie wollten doch keine Juden werden. Sie wollten Christus-Nachfolger werden. Aber genau das, das alles einzuhalten, das erwarteten einige der anderen von ihnen, diese Judenchristen. Also zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen und Prägungen, über die sie in heftigen Streit kamen. Es musste extra ein Apostelkonzil, also eine Krisensitzung der wichtigen Entscheider, einberufen werden, um das zu klären. Und in einzelnen Gemeinden brodelte dieser Konflikt auch hinterher immer wieder auf. Die Judenchristen hielten sich für besser, weil sie die Gebote befolgten, und sie forderten das auch von den Heidenchristen. Halte das ein. Umgekehrt stand der Vorwurf im Raum, dass diese Gesetzestreuen die Liebe und Gnade, die Jesus gebracht hatte, das, wovon wir im Wochenspruch heute gehört haben, dass die das gar nicht ernst nahmen. Neben der Juden- und Heidenchristen-Problematik gab es noch andere Gegenpole, also zum Beispiel Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten oder Peergroups, wie wir heute sagen würden. Sklaven und Herren wollten auf einmal gleichberechtigt miteinander Gottesdienst feiern. Also reiche Menschen auf der einen Seite und Sklaven, Rechtlose auf der anderen Seite. Können wir uns heute gar nicht mehr so richtig reinversetzen, weil wir gar nicht so richtig wissen, wie diese Machtverhältnisse da waren zwischen Herren und Sklaven. Sklaven waren keine Menschen im damaligen Verständnis, das waren Sachen, Dinge. Wer einen Sklaven schlug, der musste keine Angst haben, wegen Körperverletzung angezeigt zu werden. Wenn überhaupt da jemand nachfragte, dann war das Sachbeschädigung. Und wenn es der eigene Sklave war, dann war es doch eh egal. Dann machte man doch sein eigenes Hab und Gut kaputt. Und jetzt saßen auf einmal diese Sklaven mit den anderen zusammen im Gottesdienst und wollten gemeinsam Abendmahl feiern. Spannend. Und da waren plötzlich Frauen, die sich das Recht herausnahmen, in der Öffentlichkeit zu reden und in den Gottesdienst zu kommen. Das war vorher schön getrennt. Im Tempel, da gab es Bereiche, wo Frauen rein durften, wo Männer rein durften. Ich kenne das aus meiner Kindheit noch. In der Gemeinschaft, wo ich aufgewachsen bin, in den ersten Jahren, hatte man noch so auf der einen Seite die Frauen und auf der anderen Seite saßen die Männer. Hatte vielleicht auch seine Vorteile. Das war damals nicht denkbar, dass die Frauen auf der einen Seite saßen und die Männer auf der anderen. Die waren einfach nicht zusammen im Gottesdienst. Gab's nicht. Bis Jesus kam. Ein griechischer Philosoph, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, beschwerte sich über diese unverschämten Frauen auf dem Marktplatz, die bei einer Diskussion es auf einmal wagten, ihre Meinung zu sagen oder nachzufragen, was denn da gemeint war. Das tat man damals nicht als Frau. Das können wir uns heute überhaupt nicht bewusst machen. Oder klar, also kann man nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Sie sollten doch gefälligst zu Hause ihre Männer fragen, wenn sie Interesse an dem Thema hatten, aber in der Öffentlichkeit doch nicht darüber reden. Also in der Öffentlichkeit hätten die Frauen doch wohl zu schweigen. Das wünschen sich wahrscheinlich heute manche Männer andersrum, dass sie zu Hause mal ihre Ruhe haben. Und jetzt waren plötzlich Frauen im Gottesdienst und die wollten auch mitreden, weil sie das bei Jesus so gewohnt waren. Der hat sie doch mit reingenommen, der hatte sie angesprochen. Die Frau am Jakobsbrunnen, wo man sich denkt, das gehört sich doch nicht, dass der mit einer Frau da redet. Doch, die gehörten auf einmal dazu. Die waren im Gottesdienst ein Teil des Ganzen. Gleiche unter Gleichen. Also das war nur eine kleine Auswahl von Konfliktthemen der ersten Christen. Und da war es gar nicht so einfach, Einheit hinzubekommen bei so viel Unterschiedlichkeiten, so viel neuen Aspekten, Dingen, die es bisher nicht gab. Und irgendwie finde ich es beruhigend, dass schon in der Bibel von Meinungsverschiedenheiten unter Christen oder in Gemeinden die Rede ist. Da kommen wir mit unseren Gemeinden oder Gemeinschaften gar nicht so schlecht weg. Paulus reagiert auf diese Situation. Er ermahnt seine Geschwister. Ich ermahne euch. Er erinnert sie daran, dass Jesus selbst sie auserwählt und berufen hat. Und er fordert sie auf, lebt dieser Berufung gemäß. Spielt euch nicht voreinander auf, haltet euch nicht selbst für wichtiger oder für richtiger als die anderen, sondern lebt das, was Jesus vorgelebt hat und was er sich von seinen Nachfolgern gewünscht hat. Jesus waren die anderen wichtiger, als er sich selbst war. Sein Leben war geprägt von Liebe untereinander und vom Streben nach Einigkeit, nach Einheit der Kinder Gottes. Jesus war Meister darin, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen, zu Netzwerken, würde man wahrscheinlich heute sagen. Es ist schon erstaunlich, wenn man sich anschaut, wer alles zu den Jüngern gehörte. Da waren Zöllner auf der einen Seite, die mit den verhassten Römern zusammenarbeiteten. Und da waren auf der anderen Seite, da war ein Zelote, der gehörte zu einer Gruppe religiöser Eiferer, die notfalls mit Waffengewalt für ihren Glauben einstanden und vor allen Dingen gegen die Römer einstanden. Diese Gruppen, Zöllner und Zeloten, die passten nicht zusammen. Die konnten keine Freunde sein. Eigentlich. Aber Jesus hat es geschafft, sie zusammenzubringen. Jesus war Meister der Einheit. Seine Nachfolger taten sich manchmal schwer damit. Und Paulus ermahnt die Epheser am Anfang dieses Abschnittes. Ermahnt wird man ja heute nicht so gerne, die meisten zumindest. Aber ermahnen kann auch mit ermutigen übersetzt werden. Paulus ermahnt und ermutigt seine Geschwister zur Einheit. Er ermahnt, weil das Jesu Auftrag an seine Nachfolger war. Und Paulus ermutigt dazu, weil er die große Wirkung erahnt, die das zur Folge haben wird. Dass die ersten Christen diese Einheit anstrebten, das schweißte sie zusammen. Sie wurden zu einer ganz besonderen, tragfähigen Gemeinschaft. Man stand sich gegenseitig bei, half sich, trug sich durch. Menschengruppen, die eigentlich nicht zusammenpassten, konnten ihre Unterschiedlichkeit aushalten und gemeinsam Gott anbeten. Und dass sie nach dieser Einheit strebten, das hatte eine enorme Wirkung, zum einen nach innen, auf sie selbst, den Umgang miteinander. Man nahm sich selbst nicht mehr so wichtig, sondern sah Jesus im anderen. Jesus, der Leuchtturm, von dem wir eben gesungen haben, den konnte man auch im anderen entdecken. Und das veränderte den Umgang miteinander. Und das wiederum hatte eine enorme Wirkung nach außen. Die Menschen im Umfeld der ersten Gemeinden merkten, dass diese Christen etwas Besonderes hatten. Da war ein ganz anderer Umgang miteinander. Sie lebten Einheit. Manchmal habe ich den Eindruck, das hat sich irgendwie gewandelt. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen gehen ungnädiger miteinander um als die Menschen um uns herum. Aber die ersten Christen und die Menschen, die sie wahrnahmen, die erlebten was anderes. Diese ersten Christen strahlten Einheit aus. Und die Menschen wurden neugierig, was da passierte hinter den Mauern des Gemeindehauses. Das würde ich mir bei uns auch wünschen, dass Menschen neugierig werden. Was passiert denn da? Da will ich auch mitmachen und zukommen. Sie wollten sich das mal ansehen. Menschen hörten von Jesus und die Gemeinden wuchsen. Ein Grund dafür war, dass diese Christen es schafften, ihre Unterschiedlichkeit nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern das, was sie einte, Jesus in den Vordergrund und in den Mittelpunkt zu stellen. Und daran erinnert Paulus hier. Ihr seid doch ein Leib. Wie die verschiedenen Körperteile gehört ihr zusammen und könnt euch ergänzen. Jesus selbst hat euch berufen, Teil dieses Leibes zu sein. Jesus selbst hat euch berufen zu einer Hoffnung, die er euch geben will. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ihr, die ihr ganz unterschiedliche Wurzeln habt, ihr habt doch etwas, was euch vereint. Ihr habt den einen Herrn und Gott, an den ihr glaubt. Ihr habt den einen Glauben, der euer Leben bestimmt. Und ihr habt eine Taufe, die die Verbundenheit mit diesem Gott deutlich macht. Mit diesem einen Gott, der euer aller Vater ist. Dieser Gott ist größer als alles. Er steht über allem und ist sich doch nicht zu schade, sich selbst zu erniedrigen. Er hält sich nicht fern von den Andersdenkenden und von den Unangenehmen. Er durchdringt alles mit seinem Heiligen Geist und er ist in jedem von euch. Ihr seid vereint in ihm und durch ihn. Jetzt lebt doch auch so. Das wird eure Einheit stärken und wird Wirkung nach außen haben. Das ist das, was Paulus der Gemeinde in Ephesus schreibt. Ich freue mich immer, wenn ich in unserer Gemeinde oder in unseren Gemeinden Zeichen dieser Einheit entdecken kann. Wenn spürbar wird, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt, dass man sich gegenseitig stattdessen in den Blick nimmt. Dass man vielleicht nicht einer Meinung ist, aber dass die Meinung des anderen gehört wird, ernst genommen wird und beachtet wird. weil der andere ein geliebtes Kind Gottes ist und weil der andere ein Teil an Jesu Leib ist. Mir fällt eine junge Frau ein und ihre Antwort auf eine Frage nach einem musikalischen Weihnachtsgottesdienst. Wir hatten 12 alte, traditionelle Weihnachtslieder gesungen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie es fand. Sie antwortete erst so ein bisschen zögernd und sagte dann, wenn ich ehrlich bin, waren es mir etwas zu viele alte Lieder. Ich persönlich hätte mir auch einige neue oder zumindest neuere gewünscht, wenigstens eins. Aber ich habe gesehen, wie schön einige der Älteren das fanden. Das hat mich gefreut und deshalb war es gut. Einheit, trotz verschiedener und vielfältiger Musikvorlieben. Mir fällt eine alte Frau ein, die zum Abschlussgottesdienst einer Jugendwoche gekommen war. Mit strahlenden Augen schaute sie mich an, so ein bisschen von unten, sie war ein bisschen kleiner, und sagte, ich bin mir sicher, heute wird vieles anders sein. Und heute wird es vieles geben, was ich nicht mag. Aber wenn es die jungen Menschen anspricht und näher zu Gott bringt, dann mache ich gerne mit. Wohl bemerkt, sie sagte nicht, dann ertrage ich das notgedrungen, sondern sie sagte, dann mache ich gerne mit. Und das hat sie auch wirklich gemacht. Es gab so eine Aktion, wo die Leute zum Bewegen oder zum Tanzen aufgefordert wurden und da war sie mittendrin. Also da ging sie vorne weg sogar, voller Begeisterung über die Begeisterung der anderen und über die gemeinsame Basis, Jesus, über diesen gemeinsamen Leuchtturm, den man auf so verschiedene, so unterschiedliche Weise feiern kann. Zwei Situationen, die mich wirklich gefreut haben. Da waren Menschen, die etwas begriffen haben und die etwas umgesetzt haben, die Einheit umgesetzt haben, die gemerkt haben, dass wir ein Leib sind mit einem Herrn, einem Glauben und einer Taufe. Das, was uns eint, ist viel mächtiger als unsere persönlichen Vorlieben. Jetzt bin ich eher so der ruhigere, nüchterne, zurückhaltende Typ. Ich habe eben gesagt, das Thema heute oder auch damals in der Allianz Gebetswoche hieß Einheit feiern. Thomas Seeger, unser Jugendreferent im EC Nordbund, der sagt immer, das habe ich abgefeiert. Oder die Person, die habe ich so richtig abgefeiert, weil sie sich so drüber gefreut hat. Eigentlich hätte ich diese beiden Erlebnisse, diese beiden Menschen so richtig abfeiern müssen. Lasst es uns abfeiern, wenn bei uns Gemeinschaft gelingt. Lasst es uns feiern, wenn wir es schaffen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern Gott und unseren Nächsten in den Mittelpunkt stellen. Lasst uns diesen Gott feiern, der uns geschaffen hat in unglaublicher Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit und der uns in dieser Unterschiedlichkeit zusammengestellt hat als Gemeinde. Und lasst uns diesen Gott feiern, der es schafft, diese Unterschiedlichkeit zu einen, wie Jesus es bei seinen Jüngern geschafft hat. Wir dürfen unterschiedliche Vorlieben und Meinungen haben. So hat Gott uns geschaffen und so können wir uns ergänzen und füreinander auch korrektiv sein. Aber lasst uns bestimmt sein von dem, was uns eint. Ein Herr, der uns geliebt und berufen hat. Ein Glaube, eine Taufe. Einheit, das bedeutet unter Umständen auch zwischenmenschliche Konflikte zu klären. Sie nicht mit christlicher Nächstenliebe totzuschweigen oder zuzudecken, sondern sie mit geschwisterlicher Liebe, die den anderen wichtiger nimmt als mich selbst, anzusprechen. Dem anderen zuzuhören, wie es ihm wirklich geht in der Situation. Und sich selbst zu öffnen dafür. Einen Weg finden, gemeinsam, im Wissen, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben. Aber dass wir in Jesus eine gemeinsame Basis haben. Das kann auch bedeuten, dass sich Wege mal trennen. Aber dann lasst den anderen im Segen unseres Gottes seinen Weg gehen. Oder wenn wir weiter nach außen gucken, was für eine wunderbare, vielfältige Gemeindelandschaft haben wir, auch hier in Kiel, was für ein Reichtum ist das? Natürlich können wir an jeder anderen Gemeinde auch Dinge suchen und auch finden, die uns nicht gefallen oder die wir nicht richtig finden. Aber wie viel wertvoller ist es, wenn wir auf den schauen, der uns eint, in aller Unterschiedlichkeit, auf unseren Gott schauen. Das ist nicht nur, wenn wir bei anderen Gemeinden gucken, sondern schon in unserer Gemeinde finden wir auch genug, was uns nicht gefällt. Aber lasst uns auf Gott schauen. Wie schön, wenn wir gemeinsam Veranstaltungen machen, auch gemeindeübergreifend, in denen wir über den Tellerrand schauen und von den anderen lernen. Veranstaltungen, in denen wir zeigen, hier sind wir, Christen in Kiel, und es gibt viele von uns. Was für eine ermutigende Wirkung hat das nach innen und was für eine interesseweckende Wirkung nach außen. Toll, dass es Aktionen gibt, die das fördern, die das nach außen und innen zeigen. Aktionen wie die Allianzgottesdienste, die gemeinsamen Glaubenskurse, die diese Aktion, die Anfang dieses Jahres gestartet wurde, anknüpfen und die es im nächsten Jahr geben soll. Oder Veranstaltungen wie den Worship Hoch 3 Gottesdienst, in dem Christen unterschiedlicher Gemeinden zusammenkommen, weil sie sagen, heute wollen wir gemeinsam Gott loben und heute blenden wir mal aus, dass wir sonst vielleicht teilweise unterschiedliche Meinungen haben, dass unsere Gottesdienste einen unterschiedlichen Ablauf, eine unterschiedliche Liturgie haben, dass wir unterschiedliche Musikstile haben. Das blenden wir heute einfach mal aus. Heute geht es nicht um uns, sondern um Jesus und um die Einheit, die er stiftet. Lasst uns versuchen, diese Einheit zu stärken. Lasst uns diese Einheit fördern und feiern und sie nach außen zeigen. Anfang des Jahres war hier im Raum ein Konzert, das die Milal-Mission veranstaltet hat, mit einer Pianistin, die nur vier Finger hat, also an jeder Hand nur zwei Finger. Und die hat Klavier gespielt. Faszinierend. Ich war völlig beeindruckt von dieser Frau, die sich von ihrer Behinderung nicht abhalten ließ, virtuos Klavier zu spielen. Kann man sich im Internet auch mal anschauen, Vier-Finger-Pianistin. Und die sich nicht davon abhalten ließ, Gott zu loben. Und ein Satz von ihr, der hat mich besonders bewegt. Sie sagte, seid nicht traurig über das, was ihr nicht habt. Also in ihrem Fall sechs Finger. Seid nicht traurig über das, was ihr nicht habt, sondern freut euch über das, was ihr habt. Und ich glaube, das kann man auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche beziehen. Nicht nur auf ihre Lebenssituation, sondern auch auf uns und unsere Gemeinde, auf unsere Mitmenschen. Wir sind, oder ich bin zumindest oft leider sehr defizitorientiert. Ich gucke auf das Schlechte, ich gucke auf das Fehlende, ich gucke auf das, was nicht läuft, ich gucke auf das, was mich stört. Wir sehen das, was uns trennt oder das, was mir in der Gemeinschaft oder im Gottesdienst fehlt. Wie wäre es, wenn wir uns nicht ärgern über das, was fehlt oder über die Unterschiede, die wir in unseren Gemeinden haben? Sondern wenn wir uns freuen über das, was wir haben, nämlich die gemeinsame Basis, Jesus und das, was er uns anbietet. Lasst uns diese gemeinsame Basis in den Mittelpunkt stellen und feiern, Jesus Christus feiern, miteinander. Lasst uns den Gott loben und ihn feiern, der uns unterschiedliche Menschen zusammengestellt hat in dieser Einheit. Und wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen und groß machen und unsere Unterschiede als wertvolle Vielfalt entdecken, anstatt als trennende Differenz, dann beginnen wir damit, diese Einheit, die wir in ihm und durch ihn haben, zu feiern. Das, was die ersten Gemeinden, die ersten Christen gemacht haben. Wenn Menschen uns Christen daran erkennen, dass wir Liebe zueinander haben und gestärkt sind durch diese Einheit, die uns verbindet, durch ihn, dann bin ich überzeugt, dass das Wirkung hat. Das wirkt nach innen auf uns selbst und das wirkt nach außen, wie bei den ersten Christen. Einheit feiern. Ich glaube, ich kann da noch eine ganze Menge lernen. Ich habe einen kleinen Filmclip mitgebracht, den ich bei YouTube gesehen habe. Das Video hat keinen christlichen Hintergrund, aber es zeigt, finde ich, einen Aspekt von Einheit und was man so gemeinsam erreichen oder auf die Beine stellen kann. Ausgangspunkt war, dass die Fans der Musikband Foo Fighters, oder dass einige Fans in einem italienischen Dorf war das Ganze, diese Band überreden wollte, ein Konzert da auszurichten. Und sie organisierten dafür eine große Aktion. Mit rund 1000 Musikern zusammen wollten sie ein Lied dieser Band nachspielen. Also 1000 Leute gleichzeitig dieses Lied spielen. Das Lied wird wahrscheinlich nicht der Musikgeschmack von allen von euch sein, aber es geht mir nicht um das Lied, sondern um die Umsetzung. Und wir schauen uns mal einen Ausschnitt von diesem Clip an.